Guten Tag, ihr hört Theofunk, den Frankfurter Podcast für islamische Theologie. Mein Name ist Moritz Bohne und ich spreche heute mit Toure de Cam, der am Frankfurter Institut für Studien und Kultur des Islams islamische Philosophie und Kalam unterrichtet. Hi, Toure.
Hallo, Moritz.
Hallo. Die erste Frage, die wir ja allen unseren Interviewpartnern stellen, stelle ich dir jetzt auch und die lautet: Toure, was hörst du am häufigsten?
Ich höre am häufigsten die Frage, warum ich so still bin.
Und was ist die Antwort auf die Frage?
Da gibt es nicht wirklich eine Antwort darauf.
Okay. Also ich hoffe, dass du mir auch antwortest und nicht still bist in dem Podcast. Aber
das geht.
Das geht. Steigen wir direkt ein. Islamische Theologie ist ja ein recht junges Fach im deutschen universitären Kontext. Und also die Dozenten jetzt, die islamische Theologie unterrichten, haben meistens nicht islamische Theologie studiert. Das gibt es halt erst seit 2012 um den Dreh. Über welche Wege bist du zu dem Fach und nach Frankfurt gekommen?
Ich habe tatsächlich auch nicht islamische Theologie studiert, sondern Islamwissenschaften in Berlin. Damals war es noch Magister und ich hatte zwei Hauptfächer, islamische Wissenschaften und Islamwissenschaften und Philosophie. Während meines Studiums der Philosophie und der Islamwissenschaften wurde mein Interesse geweckt, viel tiefer mich mit islamischer Philosophie zu beschäftigen, weil ich dort sehr spannende Themen angeschnitten fand. Und es hat sich dann durch die Entwicklung ergeben, dass ich tatsächlich auch dieser meiner Leidenschaft nachgehen konnte, mich zu vertiefen in islamischer Theologie oder Philosophie.
Islamische Philosophie, kannst du das nochmal kurz näher fassen? Was verbirgt sich dahinter? Und ja, was ist auch der Platz der islamischen Philosophie in der islamischen Theologie in Deutschland?
Frank Griffel sagt in einem seiner Bücher, dass die Übersetzung für Falsafe als islamische Philosophie eigentlich ein Missgriff sei, genauso wie wir auch Kelam nicht unbedingt als systematische Theologie zu übersetzen haben. Er meint, wir sollten es belassen bei Falsafe und Kelam, weil es eine bestimmte Art zu philosophieren, das nicht zu verwechseln ist mit dem, was wir heute unter Philosophie verstehen. Zentralen Namen für was wir islamische Philosophie nennen, wäre Ibn Sina, was wir als, im Lateinischen als Avicenna kennen, Averroes, Ibn Rushd, Farabi und Al-Kindi. Was diese Philosophen auszeichnet, ist der Versuch, theologische Prinzipien in einen harmonischen Zusammenhang zu bringen mit philosophischen Wahrheiten. Das heißt, Offenbarung und Vernunft versöhnen. Das machen sie mit Rückbezug auf neuplatonische Anschauung. Und das ist ihnen auch bis Anbruch der Moderne eigentlich ziemlich gut gelungen, bis auf eine teilweise verheerende Kritik von dem wohl berühmtesten Theologen, nämlich Al-Ghazali, der eine Kritik an Ibn Sinas, an drei Thesen von Ibn Sina geschrieben hat. Seit Ghazali ist deswegen, steht die islamische Philosophie, also Falsafe, gewissermaßen unter einem schlechten Licht. Also Philosophen werden argwöhnisch beobachtet. Das scheint sich aber mit Anbruch der Neuzeit doch grundlegend zu ändern.
Mhm. Du hast jetzt auch nochmal Kalam angesprochen als arabische Vokabel. Kannst du das auch noch? Also das ist ja auch eins deiner Fächer, mit denen du dich beschäftigst, auch in deiner Doktorarbeit, auf die ich gleich noch zu sprechen kommen möchte, auch ja, mit beschäftigst. Könntest du das auch nochmal fassen und auch den Bezug zwischen Falsafa und Kalam nochmal deutlich machen? Also Was ist, also wo, wie unterscheidet sich Kalam dann nochmal von reiner Philosophie?
Okay, genau das, was du gerade eben gesagt hast, reine Philosophie, das ist halt das Problematische, was ich anfangs erwähnt habe, dass
Okay.
wir heute eine bestimmte Vorstellung von Philosophie haben, was es ist, nämlich Ergebnisoffenheit. So eine vollkommene Ergebnisoffenheit hat eigentlich unter den Falasifa, also den Philosophen der islamischen Welt, war nicht wirklich gegeben, sondern sie waren schon immer bedacht, philosophische Wahrheiten mit theologischen Wahrheiten zu verbinden. Was ist Kelam? Kelam übersetzen wir gewöhnlich als systematische Theologie. Manche sagen rationale Theologie. Es gibt viele Arten, das zu übersetzen. Es besagt einfach manche sagen auch spekulative Theologie dazu. Es befasst sich eben mit spekulativen Fragen. Das heißt, wie ist Gott zu erkennen? Kann ich Gott auch ohne Offenbarung erkennen? Einfach nur anhand meiner Vernunft. Es sind beide Positionen in der islamischen Gelehrsamkeit vertreten worden, dass man nämlich Gott erkennen kann ohne Offenbarung, aber auch mit Offenbarung. Wenn wir es runterbrechen wollen, kann ich sagen, Kalam, das kann man am besten festhalten, als das ist Apologie. Das heißt, du gehst davon aus, vom Prinzip Tauhid, also Gott ist eins, und vom Prinzip, dass Mohammed der letzte Prophet ist und die Einheit Gottes verkündet im Rahmen des Islam. Wenn du das als Ziel setzt und deine ganze Spekulation darauf aufbaut, diese Prinzipien zu stützen, dann bist du im Kelam. Jetzt wird man sagen, okay, die Falasifa, die wollten ja auch nichts anderes, die wollten ja auch nicht, nie, die haben nie bestritten, dass es einen Gott gibt und nie bestritten, dass der Prophet den Islam verkündet hat. Aber der grundsätzliche Unterschied zwischen Mutakallimun, also den Theologen, und den Philosopher, den Philosophen ist, ein Mutakellim argumentiert sich stützend auf einen autoritativen Text. Das ist dann ultimativ der Koran und muss alle seine Aussagen darauf stützen oder zurückführen und auch damit argumentieren. Ein Philosoph macht das nicht unbedingt. Wir finden auch in diesen Werken der Philosophen, dass Aristoteles sehr oft zitiert wird. Hingegen werden, wenn ein paar Hadithe überhaupt zitiert oder gar keine Hadithe zitiert und Koran kommt da höchstens zur Rechtfertigung der eigenen Religiosität dahin, aber nicht als Rechtfertigung der Argumentation, da würde ich die Linie ziehen. Also dass
Okay.
Kelam Apologie ist, aber textbasiert und Philosophie eher auch textbasiert, aber dann als Autorität Aristoteles.
Okay. Damit sind wir auch dann schon ja quasi auch in deinem Forschungsgebiet drin. Du hast deine Dissertation zur Theodizee-Problematik bei dem Mutakallim al-Maturidi geschrieben. Könntest du darüber noch ein paar Worte verlieren? Und mich interessiert auch, was dich an der Thematik fasziniert und welche Ziele du dir für deine Forschung in Frankfurt gesetzt hast oder gesteckt hast.
Al-Maturidi war ein frühislamischer Gelehrter, gestorben nach der Hijra 333, also 4. Jahrhundert nach dem Tod des Propheten, nach der Auswanderung des Propheten. Er gilt als einer der Gründerväter der sunnitischen Theologie, neben Al-Ash'ari. Vor allem in der Türkei beruft man sich sehr gerne auf Maturidi. Da ist die Maturidiya sozusagen, also jeder, der da Muslim ist, ist dann auch ein Maturidid. Al-Maturidi ist ein Mutakellim, den ich sehr originell finde in seinen Ansätzen, insbesondere dann auch in Bezug auf die Theodizee, weil er eine Position formuliert, die sich so nicht mehr findet innerhalb der islamischen Theologie. Kurz gefasst, womit sich meine Dissertation beschäftigt hat, war die Frage Theodizee, also wie kann es das Böse geben in der Welt mit Rückblick auf einen absolut gütigen und gerechten Gott? Und Maturidi dreht den Spieß hier einfach um und sagt, gerade das Übel, das Böse, was wir erfahren in der Welt, führt uns ultimativ zu der Erkenntnis des einen und wahren Gottes. Also das ist eine Position, die seine Schwierigkeiten hat, systematisch, auch viele Lücken hat, aber sehr originell ist und einzigartig. Deswegen hat mich das interessiert. Und Während ich die Theodizee al-Maturidis erforscht habe, habe ich erkannt, wie wichtig erstmal die kosmologischen Theorien für die Zwecke einer theologischen Position sind und als erste Grundlage für all das überhaupt Erkenntnistheorie. Al-Maturidis Kitab al-Tawhid wird auch in der Forschung als das erste Buch angesehen, was systematisch eine erkenntnistheoretische Einleitung voranschiebt. Und das wird jetzt mein künftiges Forschungsthema sein, nicht mit Blick auf Al-Maturidi, aber insgesamt in der klassischen Gelehrsamkeit Erkenntnistheorie als Grundlage einer islamischen Theologie, die ihre Wissenschaftlichkeit in den deutschen akademischen Betrieb rechtfertigen muss. Und das geht nur über eine kohärente Erkenntnistheorie.
Jetzt sprichst du genau schon die Deutsche Akademie an, und das möchte ich als Überleitung nutzen, auch nochmal auf die Fächer zu kommen, die du unterrichtest. Was hast du für eine Veranstaltung oder was unterrichtest du für Veranstaltungen dieses Semester? Könntest du das kurz mal benennen? Also auch vielleicht für Leute, die sich das anhören und sich für ein Studium in Frankfurt interessieren. Wie schaut dein Unterricht aus? Was versuchst du da zu vermitteln?
Okay. Ich unterrichte vor allem islamische Philosophie, also Falsafa, und aber auch Kalam. Dieses Semester habe ich zum Beispiel, war unser Unterricht Ethik. Und da haben wir durchgenommen die nikomachische Ethik von Aristoteles. Al-Miskaweh ist ein Gelehrter, der eine eigenständige Ethik geschrieben hat mit Vorlage von Aristoteles. Er bezieht sich auch immer sehr häufig auf Aristoteles, viel weniger auf den Koran und den Propheten. Das haben wir vor dem Hintergrund von Aristoteles besprochen, und zum Schluss sind wir dann noch auf den kategorischen Imperativ zu sprechen gekommen und haben alles das miteinander vereinbart. Im Master habe ich angeboten, eben durch das maßgebliche Abhandlung, Faslul Makal, das wir dann gemeinsam gelesen und diskutiert haben. Letztes Semester habe ich Al-Kindi angeboten. Das sind meine Themenbereiche. Wie ich das aufziehe, ist, ich gestalte meine Seminare immer dialogisch. Das heißt, wir haben ein Thema. Heute hatten wir zum Beispiel, ich hatte gerade eben Unterricht, wir hatten die praktische, den kategorischen Imperativ in Kritik der praktischen Vernunft. Da habe ich den kategorischen Imperativ vorgestellt, und die Diskussion im Seminar war, wie wir das in Verhältnis setzen können mit all das, was wir über Aristoteles und Miskaweh gelernt haben, und ob das überhaupt noch für uns, wenn wir eine muslimische Ethik entwerfen wollen, obwohl muslimische Ethik schon problematisch ist, so zu benennen, inwieweit wir das dann weiterdenken können. Und es hört sich zwar sehr hochgestochen an, diese Themen, aber es ist sehr erfrischend zu sehen, wie mit Begeisterung und Leidenschaft die Studenten immer teilnehmen. Also die wollten heute gar nicht nach Hause gehen, obwohl es die letzte Sitzung im Semester ist.
Okay, genau, es ist ja schon jetzt die Semesterferien beginnen. Jetzt gerade zu dem Stichwort nochmal muslimische Ethik in Anführungszeichen bringt vielleicht auch so ein bisschen die Aktualität von solchen Thematiken auch ins Spiel. Wie sieht für dich Kalam heute aus?
Wie sieht für mich Kalam heute aus? Lass mich das so formulieren. Kalam klassisch ging nicht ohne den Rückbezug auf Physik und kosmologische Theorien. Was will ich damit sagen? Wenn die Gelehrten in der klassischen Zeit zum Beispiel die Frage der Willensfreiheit diskutiert haben, dann heute kennen wir die Diskussion so, dass der eine zitiert einen Koranvers, der andere zitiert einen anderen Koranvers, dann kommt der andere mit einem Hadith und der andere mit dem nächsten Gelehrten. Und so bleiben wir eigentlich die ganze Zeit in diesem textuellen He says, she says. In frühen Zeiten, natürlich war das alles auch relevant, und ultimativ geht man zurück auf die autoritativen Texte, aber man musste systematisch und methodologisch kohärent vorgehen. So musste man überhaupt die Möglichkeit der Freiheit beweisen und klarstellen. Also hat man sich atomistischer Theorien bedient, die man von Indien und von den antiken Griechen übernommen und zu einer eigenen Atomtheorie entwickelt hat. Das heißt, kosmologische Theorien, physikalische Theorien bildeten die Grundlage für eine in sich konsistente Theologie, also Kelam. Heute, wenn wir heute Kelam machen und die Frage der Willensfreiheit diskutieren, dann hören wir vielleicht so nebenbei neueste Erkenntnisse aus den Neurowissenschaften, aus den Neurowissenschaften, aber wirklich ernst genommen theologisch und diskutiert, implementiert in die theologische Argumentation finden wir es nicht. Und das ist aber der Schritt, den wir machen müssen, wenn wir uns die Altvorderen zum Vorbild nehmen, dass wir nämlich die moderne Physik zur Grundlage nehmen und die Vereinbarkeit von theologischen Aussagen darüber reflektieren.
Und Philosophie, islamische Philosophie heute?
Das Problem mit der sogenannten islamischen Philosophie heute ist, ich würde es einfach so pauschal formulieren, dass es so etwas nicht gibt. Wie gesagt, es ist pauschal. Was ich damit meine, ist Folgendes. Die Philosopher, die haben zwar versucht, Offenbarung und rationale Wahrheiten in ein harmonisches Verhältnis zueinander zu setzen, aber sie waren dabei einer neoplatonischen Weltanschauung treu. Heute aber, in der postmodernen Zeit, wenn wir schon da sind, oder zumindest in der Neuzeit, haben wir die neoplatonische Weltanschauung überwunden. Das heißt, die ganze Kosmologie der Neoplatoniker, die funktioniert heute nicht mehr. Die NASA sagt uns was ganz anderes, als was die Emanationstheorie will. Und ein Philosoph, der die neue Kosmologie versucht, mit den Offenbarungswahrheiten in einer philosophisch konsistenten Weise zusammenzubringen, der ist zumindest mir nicht bekannt. Aber wir haben große Philosophiehistoriker. Was die Aufgabe ist für eine islamische Philosophie, das würde ich tatsächlich auch in der Erkenntnistheorie dann sehen. Als einen Namen möchte ich hier Muhammad al-Jabiri nennen, der mehrere Bände geschrieben hat mit dem Titel Kritik der arabischen Vernunft, wo er darstellt, welche erkenntnistheoretischen Modelle für die Theologie bzw. Philosophie zugrunde lagen. Burhan, Bayan, Irfan, das waren die drei. Heute besteht unsere Aufgabe, die Erkenntnistheorie im heutigen Stand noch einmal einzufangen.
Und nur um die drei Begriffe noch mal zu wiederholen,
Bayan,
Irfan und
Burhan.
Burhan.
Bayan wäre die klassische theologische Herangehensweise, das heißt Textautorität. Burhan wäre apodiktische Beweisführung, nämlich also philosophische Syllogismus-Beweisführung, und Irfan wäre, dass du auch Herzenserkenntnis mit einschließt, etc. Das wäre eher die mystische Schiene. Und heute müssten wir die neuesten Erkenntnisse zur Erkenntnistheorie und den neuesten Stand erstmal einfangen, es reflektieren und dann auf ihre Kompatibilität mit den klassischen erkenntnistheoretischen Modellen diskutieren. Und wenn wir soweit sind, dann sind wir schon mittendrin im Philosophieren im Islam. Mhm.
Dann vielen Dank an der Stelle schon mal. Die letzte Frage dieses jetzt nicht mehr ganz so kurzen Gespräches ist der Standort Frankfurt in drei Worten.
Offen, reflexiv und dabei immer noch prinzipientreu.
Vielen Dank, Vorrede. An unsere Zuhörer vielen Dank fürs Reinhören. Im Netz findet ihr uns unter Theofunk auf unserer Website und im sozialen Netz. Bis dahin, bleibt gut und hört gut.